Er war etwas früher aufgewacht als ich, aber er störte mich nicht in meinem Schlaf. Erst als ich so nach 10 Uhr erwachte, musste ich wieder Proben seiner Mannheit hinnehmen. Um 11 Uhr erschien Frau Jones mit 2 Schalen kräftigster Bouillon, die sie vortrefflich zu bereiten verstand. Ich übergehe die widerlichen Komplimente und Scherze dieser ehrbaren Kupplerin, mit denen sie uns einen guten Morgen wünschte. Wenn mir auch bei ihrem Anblick das Blut in Wallung kam, so beherrschte ich mich doch und dachte nicht sonst, als was die Folgen dieser neuen Verbindung sein würden. Herr H. merkte meine unruhigen Gedanken, aber er überließ mich ihnen nicht lange und sagte, dass er eine aufrichtige Zuneigung zu mir gefasst hätte und mir einen großen Beweis dafür damit geben wolle, dass er mich aus dem Hause wegtue, das mir aus vielen Gründen verhasst sein müsste. Er wolle mich in eine bessere Wohnung bringen, wo er alle Sorge für mich übernehmen würde, und bat mich noch, gegen meine Wirtin nicht ungebärdig zu sein und ihr nichts zu sagen, bis er zurückkomme. Hierauf zog er sich an und ging. Erst gab er mir aber noch einen Beutel mit 22 Guineen, bis auf Weiteres. Es ist alles, was ich bei mir habe. Sobald er draußen war, fühlte ich die gewöhnlichen Folgen dieses ersten Schrittes auf dem Wege des Lasters, denn die Liebesverbindung mit meinem Charlie war mir nie als ein Laster erschienen. Ich war ganz plötzlich vom Strom mitgerissen worden und war ohne Kraft, wieder zum Ufer zurückzukehren. Meine Armut, das Gefühl der Dankbarkeit und, um die ganze Wahrheit zu gestehen, die Zerstreuung und das Vergnügen, das ich in dieser neuen Bekanntschaft fand, alles das betäubte meine ernsten Gedanken. Wenn ich jetzt an meinen ersten, einzigen Geliebten zurückdachte, so war es immer noch mit der Zärtlichkeit und der Sehnsucht innigster Liebe, nur von dem Bewusstsein verbittert, dass ich seiner nicht wert sei. Ich hätte mit ihm in die Welt ziehen und mein Brot erbetteln können, aber jetzt war ich eine Elende, eine Verlorene. Wäre mein Herz frei gewesen, so wäre es vielleicht Herrn H. zugefallen. Aber so gehörte es schon einem anderen, und Herrn H. blieb nur mein Körper, dessen Reize übrigens der einzige Gegenstand seiner Liebe waren. Und weil das so war, blieb für die Zukunft nicht genug übrig, das zu einer sublimären und dauerhaften Liebe hätte führen können. H. kam erst um 6 Uhr abends wieder, um mich in meine neue Wohnung abzuholen. Meine Sachen waren bald gepackt und in einen Wagen gebracht. Der Abschied von meiner Wirtin machte mir wenig Schmerzen, und auch sie selbst kümmerte sich jetzt wenig mehr um mich, da ja kein Gewinn mehr für sie zu holen war. Bald waren wir an meinem neuen Wohnort angelangt. Das Haus gehörte einem einfachen Kaufmann, der den ersten Stock sehr vorteilhaft an Herrn H. für 2 Guineen die Woche überließ. Die Räume waren sehr hübsch möbliert, und ich war meine eigene Herrin mit meinem eigenen Mädchen zur Bedienung. H. blieb den Abend hindurch bei mir. Wir ließen das Essen aus einem benachbarten Speisehaus holen, und nachdem wir gespeist hatten, brachte mich das Mädchen zu Bett. H. gönnte mir trotz der Strapazen der vorigen Nacht keine Ruhe, sondern bestand darauf, die Honneurs der neuen Wohnung zu machen. Sehr spät, am anderen Morgen, standen wir zum Frühstück auf. Nun war die Zeit nicht mehr so mit der Liebe ausgefüllt, und ich begann ruhiger zu werden, um mich an den Kleinigkeiten freuen, mit denen mich Herr H. beschenkt hatte. Seidene Stoffe, Ohrringe, Perlen, Halsschnüre, eine goldene Uhr, kurz, alle diese Kleinigkeiten des Putzes und der Eitelkeit kamen in mein Haus und wurden mit einer Empfindung dankbarer Zärtlichkeit angenommen, einem der Liebe ähnlichen Gefühl, wenn auch nicht die Liebe selber. Eine Unterscheidung, die das Vergnügen gar nicht vieler Herren, die sich Mätressen halten, beträchtlich stören würde, wenn sie diese Unterscheidung machten, was sie aber, wie ich glaube, nicht tun. Jetzt war ich eine in aller Form erklärte Maitresse, war gut logiert, gut mit Geld und allem Glanz und Putz versehen, der dazu gehört. Herr H. war immer zärtlich und gut gegen mich, und doch war ich gar nicht glücklich. Nicht nur, weil ich mich immer nach meinem teuren Geliebten sehnte, aber ich fühlte mich einsam. Und ich hatte das Bedürfnis nach mehr Gesellschaft und Zerstreuung. H. war mir geistig sehr überlegen, was ich in meiner Dankbarkeit für ihn sehr nachteilig für mich empfand, denn es gab nur Achtung für ihn, aber nicht meine Liebe. Ich konnte keine andere Unterhaltung mit ihm führen als die des Liebesvergnügens, und die lässt doch viele Augenblicke übrig, in denen man nichts miteinander zu reden hat. H. war in Frauenangelegenheiten viel zu erfahren, als dass er das nicht bald hätte bemerken müssen, aber er besaß den Takt der Nachsicht und liebte mich darum nicht weniger. Er gab kleine Abendmahlzeiten bei mir, zu denen er Freunde mit ihren Mätressen mitbrachte, und ich hatte auf diese Weise bald einen Kreis von Bekanntschaften, in dem ich bald alle jene Reste von Blödigkeit und Schamhaftigkeit verlor, die mir noch von der Landerziehung her zurückgeblieben waren. Aber vielleicht waren gerade sie meine größten Reize. Ich besuchte meine neuen Damenbekannten wieder und kopierte wie sie alle Torheiten und Unverschämtheiten der Damen vom Stande, so gut ich es konnte. Keiner von uns fiel je ein, wie abgeschmackt und unwürdig das war. Unter all den mir bekannten Mätressen, und es war von ein paar ehrbaren Frauen, die verheiratet mit ihren Männern lebten, eine große Zahl, hatte ich nicht eine kennengelernt, die ihren Liebhaber im Grunde nicht verabscheut und ihn betrogen hätte, so wie sich immer eine Gelegenheit dazu bot. Aber das hatte ich von ihnen noch nicht gelernt. Ich blieb dem meinen treu. Auch verlockte mich nicht die kleinste Eifersucht zur Untreue, und seine beständige Freigebigkeit und Höflichkeit zwang mich, ihn zu achten, wenn auch nicht zu lieben. Dann hatte sich auch noch kein Gegenstand gefunden, der mir danach aussah, als ob er das Vergnügen, das ich an Herrn H. gefunden hatte, überbieten könnte. Ich hatte die Aussicht, von seiner Großmut eine hübsche Versorgung für mein Leben zu erhalten, als sich etwas ereignete, das all dem auf einmal ein Ende machte, was zu meinem Vorteil gewesen wäre. Ich lebte bereits 7 Monate mit Herrn H., als ich eines Abends früher als gewöhnlich von einem nachbarlichen Besuche nach Hause zurückkam. Ich fand die Haustüre offen. Das Mädchen vom Hause stand mit einer Bekannten schwatzend davor, so dass ich ohne klopfen zu müssen hereinkam. Während ich eintrat, sagte das Mädchen zu mir, dass Herr H. oben wäre. Ich ging zuerst in mein Schlafzimmer, aus keinem anderen Grunde, als um meinen Hut abzulegen, bevor ich Herrn H. im Speisezimmer begrüßte, in das aus meinem Schlafzimmer eine Türe führte. Während ich damit beschäftigt war, die Hutbänder zu lösen, glaubte ich, die Stimme meines Stubenmädchens Hanna zu hören und ein Geräusch, das meine Neugierde reizte. Leise ging ich zur Türe, an der ein kleiner Ast aus dem Holz geglitten war, was mir es sehr bequem machte, die Szene zu beobachten, die hier gespielt wurde. Da die Spieler sehr beschäftigt waren, so hatten sie mich nicht kommen und eintreten hören. Das Erste, was ich sah, war Herr H., der die derbe Bauerndirne nach einer Couchette hinzerrte, die in einer Zimmerecke stand. Das Mädchen sträubte sich sehr bäuerisch und schrie dabei so laut, dass ich es an der Türe hören konnte. »Ich bitte Sie, Herr, tun Sie es nicht! Lassen Sie mich gehen! Na, Sie können sich von einem armen Mädchen nicht so erniedrigen!« Meine Gnädige kann gleich nach Hause kommen. Ich darf wahrlich nicht. Lassen Sie das. Wenn Sie nicht aufhören, dann schrei ich. Alles das hinderte ihn nicht, sie an die Couchette hinzuschleppen und sie darauf grob mit einem leichten Stoß hinzuwerfen. Und da nun mein Gentleman schon die Hand an den Hauptsitz ihrer Tugend gebracht hatte, so dachte sie wohl, es hätte jetzt keinen Zweck mehr, sich zu wehren, weil es doch umsonst sei. Er warf ihr die Röcke über das glühende Gesicht und sah ein paar feste, kräftige Schenkel, die ziemlich weiß waren, und fand, nachdem er mit seinem Speer etwas manövriert hatte, einen weit weniger schwierigen Eingang, als er dachte. Die Person hatte, wie ich nebenbei bemerkte, eines Kindes wegen ihrer Stelle auf dem Lande verlassen. Alle Bewegungen des Herrn H. deuteten darauf hin, dass er sich ganz bequem logiert fühlte. Nachdem es vorbei war, stand das Liebchen auf, schüttelte die Röcke herunter und brachte Schürze und Halstuch in Ordnung. Herr H. sah etwas einfältig aus, gab ihr Geld und sagte mit einem ziemlich gleichgültigen Gesicht, sie solle ein gescheites Mädchen sein und nichts sagen. Hätte ich den Mann geliebt, so hätte ich dieser Szene nicht so geduldig bis zu Ende zugesehen. Aber ich liebte ihn nicht. Und nur mein Stolz war beleidigt, nicht mein Herz. Ich konnte ihm zusehen, wie weit er es treiben würde, bis ich über nichts mehr im Ungewissen war. Nachdem dieser weniger delikate Teil der Geschichte vorbei war, ging ich leise in mein Kabinett und dachte darüber nach, was jetzt tun. Zuerst wollte ich Nein stürzen und den beiden Vorwürfe machen, bei einigen Nachdenken aber fing ich doch an, die guten Folgen davon, die mir auch gar nicht deutlich waren, zu bezweifeln und fragte mich, ob es nicht besser wäre, meine Entdeckung bis auf eine gelegene Zeit zu verbergen. Denn wenn Herr H. mir wirklich das lebenslängliche Gehalt zuschreiben wollte, wie er es mir bereits gesagt hatte, befürchtete ich, er würde das Ganze auf eine heftige Auseinandersetzung hin rückgängig machen. Dann schien mir die Sache doch wieder gar nicht zu grob und gemein, als dass ich nicht auf Rache hätte denken sollen. Der Gedanke daran gab mir schon Ruhe und der verworrene Plan, den ich davon im Kopfe hatte, machte mich so vergnügt, dass ich fürchtete, ich würde die Unwissende gar nicht spielen können, wie ich mir das vorgenommen hatte. Als ich mit all diesen Überlegungen zum Schluss gekommen war, stahl ich mich auf den Zehenspitzen an die Ausgangstür, schlug sie geräuschvoll, als wäre ich gerade erst nach Hause gekommen, zu und öffnete nach einer kleinen Weile, in welcher ich ablegen konnte, die Tür zum Speisezimmer, wo ich die Dirne ganz in Hitze fand und meinen treuen Schäfer, der im Zimmer auf und ab ging, kalt und gleichgültig, als ob nichts geschehen wäre. Er konnte sich kaum rühmen, mich in der Verstellung zu übertreffen, denn ich ging mit demselben offenen Gesicht auf ihn zu, mit dem ich ihn stets empfangen hatte. Er blieb nur noch eine kurze Weile, entschuldigte sich, dass er den Abend nicht bleiben könne und ging. Das Mädchen verlor natürlich den Dienst. Nach kaum 48 Stunden jagte ich sie wegen ihres unverschämten Benehmens davon. Und sie war auch wirklich wegen der Sache zwischen ihr und Herrn H. unverschämt gegen mich. Ich nahm ihr schlechtes Benehmen als Vorwand, so dass Herr H. es nicht missbilligen konnte und keinen Verdacht wegen der wahren Gründe hatte. Was aus dem Mädchen wurde, weiß ich nicht. Sicher aber ist, dass der freigebige Herr H. sie entschädigte, obgleich ich schwören könnte, dass er seit der Zeit keinen Umgang mehr mit ihr gehabt hatte und dass das bloß eine Laune gewesen war, auf die ihn der Anblick einer gesunden, derben Bauerndirne brachte. Hätte ich von Anfang an so vernünftig gedacht und mich damit begnügt, das Mädchen wegzuschicken, so wäre es für mich besser gewesen. So aber bildete ich mir ein, beleidigt zu sein und glaubte, Herr H. käme viel zu billig weg, wenn ich meine Rache nicht noch weiter triebe und ihn nicht mit gleicher Münze bezahlte. Ich verschob denn auch diese würdige Tat gerechter Ausgleichung auf nicht lange und es passte mir dazu sehr, dass Herr H., etwa 14 Tage war es her, den Sohn eines seiner Pächter zu sich in Dienst genommen hatte, der eben erst vom Lande gekommen und ein hübscher Junge war, kaum 19 Jahre, blühend wie eine Rose und von schöner Figur, kurz ein Mensch, in den sich eine Frau auch ohne meine Rachegedanken verlieben konnte, das heißt einer Frau ohne Vorurteile, die aber Verstand und Geist genug hat, das Vergnügen dem Stolz vorzuziehen. Herr H. hatte ihn in eine hübsche Livree gesteckt und seine vornehmste Beschäftigung war, Briefe und Bestellungen zwischen seinem Herrn und mir zu besorgen. Die Situation einer ausgehaltenen Frau ist nicht geeignet, selbst dem gesellschaftlich niedrigsten Menschen Respekt einzuflößen, und so bemerkte ich bald, wie dieser Bursche, der von meinem Verhältnis zu seinem Herrn durch andere Bediente unterrichtet war, anfing, mir Augen zu machen, auf die blödeste, naivste Art natürlich, die aber von uns Frauen angenehmer, rascher und lieber aufgefasst wird als jede andere Erklärung. Ich schien ihm zu gefallen, und er wusste in seiner Bescheidenheit und Unschuld nicht, dass die Freude, die er empfand, wenn er mich ansah, Begierde und Liebe war. Aber seine verliebten Augen sagten mehr, als er sich auch nur zu denken erlaubte. Bis jetzt hatte ich auch nur die Artigkeit des Burschen bemerkt, nichts weiter, und mein Stolz schützte mich vor jedem anderen Gedanken, hätte nicht Herr H. selber mir das böse Beispiel gegeben. Von da ab fing ich an, den Jungen als das Werkzeug für meine Rache an Herrn H. anzusehen. Aber es wäre besser gewesen, ich wäre als seine Gläubigerin gestorben. Um den Weg zu meinem Ziel zu ebnen, richtete ich es mehrmals so ein, dass der junge Bursche zu mir ans Bett geschickt wurde oder an den Toilettentisch, vor dem ich mich anzog. Ich entblößte da manchmal wie zufällig meinen Busen stärker als nötig war, ein nächstes Mal ein hübsches Bein, wenn das Knieband gerutscht war und ich mir nichts daraus machte, es wieder zu binden, um auf den Jungen damit den Eindruck zu machen, den ich für meine Absicht nötig hielt. Und den Eindruck merkte ich an dem Funkeln seiner Augen und dem Glühen seiner Wangen. Auch einen leichten Händedruck bekam er, wenn ich ihm einen Brief abnahm, und dies und mehr tat seine prompte Wirkung. Als er endlich im vollen Feuer war, ermunterte ich ihn noch durch Fragen wie, ob er eine Geliebte hätte, ob sie hübscher wäre als ich, ob er eine lieben könnte, die so ausschaue wie ich und, naja, so ähnliches. Er antwortete darauf errötend, als die unberührte Unschuld und Einfalt vom Lande. Als ich ihn für meinen lobenswerten Zweck gereift dachte, richtete ich es eines Tages so ein, dass er zu einer ganz bestimmten Zeit kam. Ich hatte alles wohl angeordnet. Er klopfte an die Tür zum Speisezimmer. Ich ließ ihn eintreten und hinter sich die Türe verriegeln, was er auch tat. Ich lag der Länge nach auf derselben Couchette ausgestreckt, die Herr H. für seine Schäferszene benützt hatte, in einem Negligé, das mit nachlässigem Raffinement in einer höchst reizvollen Unordnung war. Ich hatte kein Schnürleibchen und nichts sonst Lästiges an. Der Junge blieb in der Nähe der Türe stehen, so dass ich mir ihn gut ansehen konnte. Sein schwarzes Haar spielte in natürlichen Locken um sein frisches, blühendes Gesicht und war hinten in einen artigen Zopf gebunden. Die ledernen Beinkleider schlossen fest an die kräftigen, wohlgeformten Schenkel. Die Waden steckten in weißen Strümpfen und die hübsche, saubere Livree brachte die Schönheiten seines Körpers vortrefflich zur Geltung. Ich befahl ihm, näher zu kommen und mir den Brief zu geben, und ließ ein Buch fallen, das ich in den Händen hatte. Er wurde rot, kam heran und gab mir den Brief, während seine Augen nach meinem Busen schielten, der durch mein Negligé mehr enthüllt als verdeckt war. Ich lächelte ihn an, und indem ich ihn den Brief abnahm, zog ich ihn an seinem Ärmel sanft zu mir nieder. Er wurde noch röter und zitterte. Seine übergroße Schüchternheit und Unerfahrenheit brauchten eine Aufmunterung. Sein Körper war nun vollständig über mich gebeugt, und während ich ihm das weiche, bartlose Kinn streichelte, fragte ich ihn, ob er sich denn vor einer Frau so sehr fürchtete, und nahm seine Hand und drückte sie gegen meine Brust. Mein Busen hob und senkte sich zitternd vor Begierde unter seiner Berührung. Nun fingen die Augen des Burschen zu glänzen an, und über seine Wangen ging das tiefste Rot. Sprachlos vor Freude, vor Lust und Blödigkeit, sagten mir seine Blicke und seine Bewegung hinreichend, dass mein Anschlag gelungen war und dass ich mich nicht zu fürchten brauchte, meine Hoffnung getäuscht zu sehen. Meine Lippen stellte ich ihm in den Weg, und Küsse waren unvermeidlich. Das setzte ihn in Brand und machte ihn kühner. Mein Blick aber stahl sich nach jenem Teil der Kleidung, der den wesentlichen Gegenstand meiner Wünsche bedeckte, und da sah ich deutlich jenes verheißungsvolle Anschwellen. Und nun konnte ich nicht mehr auf halbem Wege stehen bleiben. Ich war außerstande, länger an mir zu halten und auf die allzu langsamen Fortschritte seiner jungfräulichen Blödigkeit zu warten. Ich steckte meine Hand dorthin, wo sie einen steifen, harten Schwanz fühlen konnte, den die Beinkleider einsperrten. Neugierig auf die Enthüllung dieses Geheimnisses tat ich, als ob ich mit den Hosenknöpfen spielte, die fast abzuspringen drohten, und schon sprang die Klappe auf und heraus schoss, vom Hemd entblößt, o Staunen, o Wunder, nicht das Spielzeug eines Knaben, nicht der Speer eines Mannes, sondern ein Maibaum von so ungeheurer Größe, dass er, wenn es auf das Verhältnis angekommen wäre, einem jungen Riesen hätte gehören müssen. Diese Größe versetzte mich in einigen Schrecken. Aber ich konnte doch nicht ohne viel Vergnügen ein Ding von so außerordentlicher Länge sehen und befühlen, und die herrliche Große dieses Liebesspeeres war meinen Augen nicht mehr minder freudvoll, wenn auch ein wenig ängstlich zu sehen, als das harte und doch samtene Riesending in meiner Hand angenehm zu fühlen war. Und das Herrlichste von allem war, dass der Eigentümer dieses Naturwunders mit der Ausübung seiner herrlichen Mannheit noch völlig unbekannt war, und nun war es mir zugefallen, ihn seinen ersten Versuch machen zu lassen, wenn ich die Gefahren dieser Maschine an meiner zarten Kleinigkeit riskieren wollte. Aber darüber nachzudenken war jetzt keine Zeit, denn schon wagte es der nun sehr aufgeregte Junge, nichts mehr sonst fühlend als den Trieb seiner Natur, mit seiner zitternden Hand unter meine Röcke zu greifen, und da war er, wie ich wohl glaube, weder Widerstand noch Verbot in meinen Blicken merkte, so war er bald an dem Ort seiner Begierden und fasste ihn auch. Die Berührung seiner Finger gab mir den Rest, und alle Furcht verging vor der immer steigenden, schon unerträglichen Aufregung. Meine Schenkel öffneten sich von selbst, und seine Hand hatte alle Freiheit. Ein guter Augenblick gab meinen Röcken einen Wurf, und nun lag der Zugang da, zu offen, um verfehlt zu werden, und schon lag er bei mir. Durch eine Wendung hatte ich mich unter ihn gebracht und mich seinen Angriffen ganz preisgegeben. Seine Maschine fand den Eingang noch nicht und schlug steif und wild gegen mich, bald über, bald unter, bald neben den Punkt, bis ich ungeduldig und erhitzt von diesem aufregenden Spiel den glühenden Schwanz nahm und dahin führte, wo mein junger Lehrling jetzt seine erste Lektion erhalten sollte. Und so erreichte er endlich die warme, ach, wie unzureichende Öffnung. Er war aber ganz dazu gemacht, keine Bresche zu eng zu finden, und die meinige war, wenn auch oft schon begangen, doch lange nicht weit genug, ihn bequem hineinzulassen. Durch meine Führung war die Spitze seiner ungebärdigen Maschine vor die zarte Öffnung gebracht, als eine günstige Bewegung von mir einen gerade zu rechter Zeit kommenden Stoß von ihm begegnete, wodurch die Lippen meiner Foot, die stark ausgedehnt waren, dem Ungestüm von Schwanz nachgaben, und wir beide fühlten, dass er nun Quartier gefunden hatte. Nun stieß er tiefer und drängte sich bald mit heftigen, mich arg schmerzenden Stößen wenigstens so tief ein, dass er seinen Eingang nicht mehr verlieren konnte. Aber nun blieb er stecken. Gleich stark fürchtete ich mich vor seinem Weiterdringen wie vor seinem sich zurückziehen. Ich konnte es weder ertragen, ihn länger zu behalten, noch ihn zu verlieren. Aber schließlich bekam das Gefühl des Schmerzens die Oberhand, so dass ich leise ausrief: »Lieber, du tust mir weh!« Und dies genügte, den zärtlichen Knaben selbst in seinem tollsten Lauf aufzuhalten. Er zog sofort den süßen Gegenstand meines Schmerzens heraus, während seine Augen den Schmerz ausdrückten, mir wehgetan zu haben und zugleich auch Verdruss, ein Quartier verlassen zu müssen, dessen feuchte Wärme und erregende Engigkeit ihm den Geschmack an einem Vergnügen gegeben hatten, das er zu befriedigen jetzt brannte und das er sich doch versagen konnte, aus Furcht vor dem Schmerz, den er mir bereitet hatte. So sehr Neuling war er. Ich selbst aber war durchaus nicht damit zufrieden, dass er auf mein Gestöhn so sehr Rücksicht genommen hatte. Denn ich war jetzt nur noch mehr für den Gegenstand entbrannt, der da vor mir stand, steil aufgerichtet, strotzend und unverhüllt und unbedeckt sein breites rotes Haupt zeigte. Also gab ich dem Jungen einen etwas anfeuernden Kuss, den er mir mit einer Heftigkeit wiedergab, die zugleich Dank und Bitte um fernere Gunst war. Und schon brachte ich mich in eine Position, bereit, jede Gefahr eines neuen Angriffs tapfer zu empfangen, und er schob den auch keinen Augenblick länger auf. Schon bestieg er mich aufs Neue, und ich fühlte wieder das so zarte und doch so harte Ding, das ich seinen Eingang suchte und diesmal leichter fand als zuvor. Wenn ich auch schon bei seinen erneuten Bemühungen Schmerzen litt, so hütete ich mich doch zu klagen. Und schon gab die weiche, enge Straße nach und dehnte sich so weit als möglich vor der steifen, fest hineingetriebenen Maschine. Aber da blieb sie vor Schmerz und wegen der Enge der Passage auf halbem Wege stehen, und auch die größte Anstrengung, tiefer einzudringen, brachte sie keinen Zoll weiter. Und während er da feststeckte, übermannte den Jungen die Lust. Er spritzte, ehe ich selber so weit war, denn der Schmerz hielt den Erguss bei mir auf, der Schmerz, den ich bei den Stößen dieses Speers erlitt, der noch dazu erst zur Hälfte seiner Länge in mir war. Jetzt dachte ich, ich wünschte es nicht, dass er ihn herausziehen würde, war aber höchst angenehm enttäuscht, als er sich nicht so schnell abfertigen ließ. Der starke, aufgeregte Junge war jetzt dabei, mich meinen Reiter kennenzulehren. Nach einer kleinen Pause erwachte er wie aus einer Verzückung, in der er das Bewusstsein verloren zu haben schien. Mit geschlossenen Augen und kurzem, schnellen Atem hatte er den Tribut seiner Jungfernschaft entrichtet, aber er blieb noch immer auf seinem Posten, noch ungesättigt und ganz in dieses ihm neue Vergnügen verloren, bis seine Steifigkeit, die kaum etwas nachgelassen hatte, wieder ganz da war und er nun von neuem anfing, sich seinen Weg, den er noch nicht verlassen hatte, völlig zu eröffnen. Die balsamische Einspritzung, mit der er gerade die ganze Straße befeuchtet hatte, machte es ihm kaum etwas leichter. Nun aber verdoppelte er die brutale Kraft seiner Stöße, die ich durch meine Bewegungen geschickt unterstützte, und jetzt konnte die sanft geölte Festung nicht länger widerstehen, musste sich ergeben und das Tor öffnen. Die Natur und meine Sorge halfen, und er drang und bohrte und gewann den Weg Zoll um Zoll, und ein letzter Stoß brachte ihn bis an den Schaft hinein. Als er die enge Vereinigung unserer Körper, deren Haare an beiden Seiten sich ineinander lockten, spürte, funkelten dem entzückten Burschen die Augen, und alles an ihm verriet das Übermaß einer Lust, die ich jetzt endlich mit ihm teilen konnte. Ich war ganz krank vor Geilheit, über alle Massen aufgeregt, von den wütenden Angriffen und Erschütterungen und bis zum Ersticken beladen. So lag ich nach Atem ringend zitternd unter ihm, bis sein röchelndes Atmen, sein Stammeln, seine brechenden Augen und die zunehmende Steifigkeit seines Schwanzes mich Gloria rufen ließ. Die zweite Krise kam. Mein süßer Junge erstarb wollüstig in meinen Armen, und seine Schauer gossen ihre Wärme in die innersten Winkel meines Körpers. So blieben wir einige Augenblicke ganz verschlungen, atemlos, unempfindlich gegen alles andere und an jedem anderen Teil unseres Körpers außer diesem von der Natur so sehr begnadeten, in dem alles, was von Leben und Empfindung in uns war, jetzt zusammenfloss.